aus unserer Gemeinde gesagt, also ich habe Angst davor, Christ zu sein. Denn wenn ich da so drauf höre, was da dauernd gepredigt wird, dann meine ich, wenn man richtiger Christ sein will, dann muss man wenigstens ein schweres Leiden haben. Die Predigen dauernd von solchen schwierigen Dingen und von solchen großen Nöten. Und dann habe ich gedacht, es ist gut, dass junge Leute manchmal uns wieder den Finger drauflegen und sagen, nein. Stimmt zwar, dass es manche schwere Dinge auch in unserem Leben zu tragen gibt, aber was das Wichtigste ist, wir sind fröhliche Leute. Und darum begrüße ich Sie heute Abend. Wir freuen uns, dass der Jugendchor uns immer wieder das vorlegt und sagt, das Christenleben ist eine fröhliche Sache. Und das Leben macht uns Spaß, weil uns unser Gott so viel schenkt. Und ich hoffe, dass wir das heute Abend auch finden, bei diesem Abend, durch die Lieder und durch das, was hier gesagt wird, als eine konkrete Wegweisung für Sie. Darf ich nochmal willkommen heißen und ich freue mich, dass Sie da sind und in der Jugend kommen.
Gott sei Dank und Gelüst, Nun liegen da bei vielen von uns ja die tiefen Zweifel. Und Sie haben bestimmt schon lange diskutiert und mit anderen diese Fragen gewälzt. Wie ist das bei mir? Ist das nicht alles Zufall und Schicksal? Und da haben Ihnen viele Leute gar keine Antwort geben können, die Sie befriedigt. Wenn wir uns heute Abend versammeln, dann wollen wir Gott bitten, dass er Ihnen die Antwort Ihres Lebens gibt, heute Abend. Und darum wollen wir mit Gott reden im Gebet. Lieber Herr, gib uns heute Abend Klarheit, was du mit unserem Leben willst, was dein Ziel ist. Und dann weißt du auch all das, was uns die Freude wegnimmt, was uns belastet und beschwert. Gib du uns heute klipp und klar eine Antwort. Amen.
Oh.
Dieser Vers, der geht einem ja nicht mehr aus dem Kopf. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Und da muss ich jetzt einmal ein wenig erzählen, dass ich eine lange Zeit in meinem Leben Schwierigkeiten hatte, das richtig anzunehmen. Als junger Mensch, wahrscheinlich ging das vielen von Ihnen ähnlich so, da denkt man ja immer, halt mal, also du müsstest ja zuerst einmal das Leben in seinem breiten Angebot richtig auskosten und genießen, was dir geboten wird, leben, leben, richtig leben, dass alles, was möglich ist, von dir ergriffen und ausgenutzt wird bis zum Letzten. Und wir haben dann oft in unserem Bibelkreis darüber diskutiert, ob es nicht völlig genügt, irgendwo am Ende des Lebens noch den Sprung rüber zu machen. Ich kann ja noch irgendwo mit Gott mein Leben in Ordnung bringen, aber dass das Leben bei Gott ist und ohne Gott die Dunkelheit ist, also sicher habe ich das auch gesungen, aber so richtig echt unterschreiben hätte ich es lange Zeit nicht können. Und ich wollte das an den Anfang stellen, weil ich meine, bei vielen von Ihnen ist das wahrscheinlich auch eine Frage, dass ich also so ganz überzeugt bin ich davon noch nicht. Und da schrecken Sie womöglich einige Erfahrungen und Eindrücke, die Sie bei Christen gewonnen haben und sagen, wenn ich die ansehe, also von Leben, spüre ich da wenig und es lockt mich nicht gerade, was die bieten. Mir war lange Zeit das Wort, das Jesus gesprochen hat, ein Hindernis von der engen Pforte. Ich dachte immer wieder, das ist so ein ganz schmales Loch und da muss ich mich durchquälen und da muss ich alles loslassen. Auf jeden Fall, die Freude kann ich nicht mitnehmen und das Schöne kann ich nicht mitnehmen, das, was mir Spaß macht, das, was mein Leben erfüllt. Ich stelle das mir wirklich als so ein ganz unheimlich finsteres Loch vor, durch das muss ich mich durchquälen und das will ich nicht. Darum möchte ich heute Abend zuerst sagen, das war ein schrecklicher Irrtum, der mich lange Zeit davon abgehalten hat, die Freude bei Jesus zu entdecken. Und wenn das bei Ihnen auch so das Problem ist, dann wollte ich Ihnen heute Abend einfach ein Stückchen weit helfen, das mal abzubauen. Genau das Gegenteil ist richtig. Jesus nimmt Ihnen nichts weg von der Lebensfreude, im Gegenteil. Da geht in Ihrem Leben die Freude erst richtig los. Erst da können Sie lachen. Erst da fallen die Ängste und Sorgen von Ihnen ab. Erst da können Sie in vollen Zügen genießen. Jeder Tag ist schade, den man nicht mit Jesus lebt. Und das, was der Chor heute Abend schon mit einigen Liedern gesungen hat, das kann man nur voll unterstreichen. Nun haben wir uns heute Abend das Thema gegeben vom Leben, Zufall oder Plan? Ich meine, dass das gerade die Frage ist, die uns hier am Ende unseres Jahrhunderts fortwährend beschäftigt. Das wird ja überall diskutiert und kommt natürlich auch aus den Fragen der modernen Naturwissenschaft. Steht da irgendwo hinter meinem Leben doch noch eine Absicht Gottes? Oder ist das alles nur irgendwie ebenso geschaukelt, wie das aus Zufall kommt? Ich möchte das wieder ein wenig untergliedern, damit wir es auseinanderhalten können. Und ich habe da entdeckt, das, was die Bibel sagt, ist eine ganz große Antwort für mein Suchen nach Leben. Gott hat mich gewollt. Nicht durch Zufall stehe ich da. Gott hat mich gewollt. Nun leben ja viele Leute, die müssen von sich selber sagen, ich bin eigentlich ein ungewünschtes Kind gewesen. Meine Eltern haben das freimütig gesagt. Du bist aus Versehen geboren und am liebsten hätten wir dich nicht gehabt. Und du bist uns eigentlich im Weg gewesen. Und es mag sein, dass Menschen so aufwachsen. Und das immer wieder hören von anderen, du bist eigentlich uns im Wege und wir wollen dich nicht. Und man spürt sogar, wie man dauernd aus der Gemeinschaft hinausgedrängt wird. Aber das, was Ihnen Jesus für Ihre Person ganz festmachen kann, ist, Gott hat Sie gewollt. Gott hat Sie gewollt. Und das ist so ein ungeheurer Satz, auch wenn Menschen sie immer ablehnen. Gott hat sie gewollt. Sie sind ein von Gott gewollter Mensch. Da steht eine große Absicht Gottes dahinter, ganz gleich wie das auch bei Ihnen in Ihrer Kindheit und in Ihrer Jugend gelaufen sein mag. Gott hat sie gewollt. Ich möchte noch mal erzählen aus meinem Leben, gerade etwa in meiner Jugend waren das die ersten Schockerlebnisse, als ich damals den Filmstreifen sah, wie aus dem KZ diese Wochenschauaufnahmen kamen, die da irgendwann später zur Veröffentlichung freigegeben wurde, wo man Menschen mit der Planierraupe in ein Massengrab geschoben hat. Und das gehört ja zu unserem Jahrhundert. Ist das möglich, dass ein Mensch wie Müll weggetan wird? Und wenn man heute denkt, unter 5 Milliarden Menschen bin ich einer von dieser Vielzahl von Menschen. Wenn ich sterbe, hinterlasse ich doch überhaupt keine Lücke. Hinter meinem Leben steht doch überhaupt kein Ziel. Was soll denn da los sein mit mir? Dann wissen Sie erst, was da dahinter steht. Den Glauben kann ich mir gar nicht einreden, den kann man gar nicht erfinden, den kann man sich gar nicht irgendwo dichten. Und das ruft uns Gottes Wort immer wieder zu, Gott hat dich gewollt. Gott hat ein Ziel mit deinem Leben, du bist gewünscht von Gott. Gott hat eine große Absicht mit dir, du bist nicht ein Zufallsprodukt. Die letzten Kriegstage waren für mich auch so unheimlich. Wir waren damals evakuiert und die deutschen Truppen sind durchgezogen. Und damals waren dann die letzten deutschen Lanzer dort oben auf der Schwäbischen Alb noch in den Häusern einquartiert. Und dann sagten sie, könntet ihr uns eigentlich nicht helfen? Gebt uns ein bisschen Zivilkleidung, dann schlagen wir uns durch zu unseren Familien. Was sollen wir jetzt noch die letzten Kriegstage im April 1945 kämpfen? Womöglich kommen wir dabei noch um. Wir hauen jetzt ab. Das hat uns als Kinder beeindruckt, wie die da am Tisch gesessen sind, diese Männer, und von ihren Kindern erzählt haben. Meinen ältesten Bruder haben sie mit dem Fernglas hochgeschickt, zum Dachfenster hinauszuspähen, ob da hinten zum Pfähler Tal der Weg frei ist oder ob da vielleicht noch Feldjäger sind, ob man sich da durchschlagen kann und dann absetzen kann von der kämpfenden Truppe. Und dann hat man nachher einige von denen erwischt und in unserem Dorf wurden 3 erschossen. Und dann hat man ihre Leichname auf die Miste geworfen. Gleich vorne neben unserem Haus lag einer dieser Soldaten. Ich erschüttert, wie ich als 5-jähriger Junge dastand. Das war doch einer von denen, der leben wollte. Und jetzt ist er da und tot. Was ist Leben? Was steht hinter einem Leben, so billig ist es? Die Feldjäger haben kurzen Erschießungskommando gemacht und den Fahnenflüchtigen abgeknallt. In den letzten Kriegstagen, so unnütz wie nur irgendetwas. Und das sind Bilder, die einen geprägt haben. Was ist mein Leben wert? Und wenn vor ein paar Wochen die Zeitungen geschrieben haben von der großen Schlagersängerin Dalida mit ihren vielen goldenen Schallplatten, die Erfolg gehabt hat im Leben, die Geld gehabt hat wie wenige, denen die Herzen der Leute zugeflogen sind und die sich dann das Leben genommen hat und nur die Nachricht hinterlassen hat, das Leben ist unerträglich. Vergebt mir. Das Leben ist unerträglich. Sie hat alles gehabt, was man sich nur erträumen kann. Und geschieht in unseren Tagen Ruhm und Ehre und Geld und kann sich alles leisten. Aber das kann ein Leben nicht füllen. Was ist denn der Sinn meines Lebens, wenn dieses Leben unerträglich ist, weil es sinnlos ist und kein Ziel hat? Wozu bin ich denn da? Die größten Fragen für unsere jungen Leute kommen eben heute aus den modernen naturwissenschaftlichen Theorien, wo man sagt, ja, aber bitte, das ist doch alles irgendwie durch einen Schicksalsprozess abgelaufen, das hat sich alles irgendwie spontan entwickelt, das Leben. Ich kann immer nur den Kopf schütteln, wenn ich erlebe, wie heute Leute so locker vom Hocker plaudern und sagen, hat sich alles so durch Zufall so entwickelt, die wissen gar nicht, was das ist. Dieses ihr Leben, Zufallsprodukt, dass sie Mensch sind. Wie vor Jahren bei einem Jugendtreffen damals Dr. Siegfried Buchholz uns das ein wenig erläutert hat und gesagt hat, ich bin da ja viel zu sehr Laie, ich kann das mit den Daten gar nicht so richtig verstehen, wie er sagt, dass überhaupt sich nur durch Zufall nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung etwa ein künstliches Eiweißmolekül bildet, durch Zufall nach der Wahrscheinlichkeit, das ist so ungewöhnlich, so völlig undenkbar, dass eine Materiemasse da sein müsste von 10 hoch 82 Lichtjahren. Sie wissen, was eine Lichtsekunde ist, 300.000 Kilometer, ein Lichtjahr, 10 hoch 82 Lichtjahre, eine Materiemasse größer als das ganze uns bekannte Universum, nur wenn durch Zufall ein Eiweißmolekül entstehen wollte. Und dafür wäre ein Zeitraum nötig nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung von 10 hoch 243 Millionen Jahren, ohne dabei zu berücksichtigen, dass nach der Wahrscheinlichkeit das gleiche Eiweißmolekül wieder zerfallen müsste und zerbersten würde. Was ist denn dieser Glaube an den Zufall? Wo soll denn der naturwissenschaftlich drin sein, dass mein wunderbar geformtes Leben und die Gabe, die ich habe, Zufall sein könnte? Auf diese Weise komme ich gar nicht weiter. Und dann schlagen Sie die Bibel auf und dann hören Sie, wie Gott Sie ruft und sagt, der dich geschaffen hat. Und nun spricht der Gott, der dich gemacht hat und ruft Sie mit Namen. Ich will Sie heute Abend einladen, dass Sie einfach mit Gott reden, der Ihr Vater sein will und sagt, ich habe dich gewollt. Ich habe einen Plan für dein Leben. Ich habe heute Abend das Wort gewählt, das ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte steht. Und wenn Sie sagen, die Schöpfungsgeschichte ist zu groß, als dass ich sie mit meinem Verstand verstehen könnte, dann dürfen Sie gerade das rauspicken. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Dass Gott mich geschaffen hat auf diese geheimnisvolle Weise und mein Leben bei Gott einen Plan hat, das ist zu groß und zu wunderbar. Aber das schließt mir das Geheimnis des Lebens erst auf. Und Sie können Leben erst haben, wenn Sie es entdecken, ganz neu mit Gott als Gabe aus seiner Hand. Aber noch einen zweiten Gedanken möchte ich Ihnen mitgeben und noch einen dritten. Zweite, er hat mich wunderbar geformt. Er hat mich wunderbar geformt. Nun stehen ja junge Leute auch manchmal vor dem Spiegel und schauen sich ein wenig kritisch an. Mal gefallen sie sich mehr, mal gefallen sie sich weniger. Nun gibt es da heute einen Ratschlag, man soll sich selber annehmen. Ich habe immer Fragen, ob das so richtig ist, denn ich liege ja mit mir auch im Streit. Und es ist ganz gut, dass uns manches an unserer Eigenart nicht gefällt und wir uns auch kritisch unter die Lupe nehmen. In der Bibel, im Worte Gottes, klingt das ja ein wenig anders. Gott hat mich wunderbar geformt. Und da meine ich jetzt nicht nur die, die über einen perfekten, makellosen Körper verfügen, sondern da meine ich auch gerade die, die von früher Kindheit an mit schweren Behinderungen und Lasten leben. Und darum ist schon gut, dass uns Jesus das Leben nicht in der weiten Fülle, im Liegestuhl, am Sonnenstrand vorgelebt hat, sondern in der Beschränkung, in der Armut, im Kleinen, in der Last. Jesus hat ja ein kümmerliches Leben geführt und wollte da zeigen, selbst das schwächste, das erbärmlichste und das umkämpfteste Leben, voller Feindschaft und Hass, ist dennoch das reiche Leben. Weil es gar nicht auf das Äußere drauf ankommt, das mir geboten wird. Es ist gar nicht so wichtig, was das für uns bedeutet, die wir heute in der Fülle alle leben. Die wir alle aus dem Vollen kommen. Kein Volk der Welt kann so aus dem Reichtum schöpfen wie wir. Aber dass uns Jesus das vorgelebt hat, das Äußere ist gar nicht wichtig. Sondern das ist wichtig, dass ich merke, Gott hat mich so gemacht, auch mit der kleinen Kraft und mit der Begrenzung, in der ich lebe. Und an dieser Stelle habe ich als junger Mensch in meinem Leben bin ich durchgebrochen zu einer klaren Glaubensentscheidung. Ich darf mit meinen Begrenzungen leben. Ich brauche nicht dauernd auf die anderen starren, die davonziehen wie die Siegertypen. Ich darf wissen, Gott hat einen Plan für mein Leben. Und mit all dem, unter dem ich selber leide, und was mich belastet und beschwert, darf ich dennoch fröhlich sein und weiß, Gott hat mich wunderbar gemacht. Und von Gott her schließt sich das Geheimnis meines Lebens auf. Da muss ich nochmal deutlich sagen, dass wir da wirklich im Streit liegen mit dem, was uns da als Ergebnis der modernen Naturwissenschaft oft erzählt wird. Denn das ist ein grausamer Gedanke, wenn man sagt, menschliches Leben entwickelt sich erst im Kampf ums Dasein. Wenn das wirklich so wäre, dann wäre ja die Folge, dass der Stärkste in dieser Welt bestimmen kann. Dann würde man ja sagen können, lasst mal alles so und der Mensch wird sich schon durchsetzen. Der wird sich entsprechend an seine Umwelt anpassen und er wird mit all den Gefahren fertig werden. Nur die Stärksten überleben im harten Daseinskampf dieser Welt. Wenn das stimmen würde, was Darwin uns erzählt hat, dass der Mensch sich entwickeln könnte und so langsam seine Natur sich schafft im Kampf mit den Widerwärtigkeiten, das stimmt ja gerade nicht. Ich denke an die vielen seelisch Kranken, an die vielen körperlich Schwachen, an die nervlich Angeschlagenen unter uns, an die, die keinen Mut mehr haben. Was ist das eigentlich für eine Ideologie, die man da in die Köpfe der jungen Leute heute hineinpaukt? Wenn man sagt, Mensch, nur die Stärksten überleben. Wenn das wirklich unser Naturbild wäre, als Menschenbild und sagt, so lebt der Mensch und so hat er sich vom Einzeller hochentwickelt und nur die Stärksten überleben, die anderen lasst sie mal ruhig da verrecken, nur die Starken haben den Sieg. Da erzählt uns das Evangelium etwas völlig anderes. Da ging Jesus zu den Schwachen und hat sie geliebt. Da hat Jesus die Kinder selig gepriesen und hat gesagt, sie haben mehr als die Starken. In der Tat ist christlicher Glaube hier wirklich die Faust aufs Auge unseres modernen Denkens. Und ich bin froh, dass ich nicht stark sein muss, sondern dass ich schwach sein darf. Und dass hier in diesem Raum der Kirche von unseren großen Nöten und Schwächen immer wieder gesprochen wird. Gott hat mich wunderbar gemacht, aber ich weiß um meine Grenzen. Und ich weiß, wie oft ich scheitere. Da gibt es heute eine moderne Erkenntnis, Neotonie, die sagt, dass der Mensch wahrscheinlich ein Jahr zu früh geboren ist. Ja, gut gesagt. Irgendwo ist er noch gar nicht reif für den harten Lebenskampf. Und wenn ich mich oft so umhorche in den vertrauten Gesprächen, die wir dann unter vier Augen führen, ist das doch sicher richtig, dass wir für den harten Lebenskampf gar nicht gerüstet sind. Und dann sind wir alle ganz weich und brauchen irgendeinen, an den wir uns anlehnen können. Und da bin ich so froh, dass das in den ersten Kapitel der Bibel drin steht. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Gott hat mich wunderbar gemacht, aber gerade mit meiner Begrenzung, das weiß doch Gott. Und ich darf mich da einfach unter seine starke Hand stellen. Ich darf Zuflucht finden bei ihm. Ich darf mich bergen bei ihm. Ich darf sagen, Vater, du weißt, was ich nicht kann. Du weißt, wie mir Angst ist vor dem morgigen Tag, wie mich das bekümmert. Wir wollen diese Abende ja, diese Evangelisationsabende so halten, als einen Ruf an Sie und die Bitte, die ja manchmal einfach zu kurz kommt in unseren Gottesdiensten, machen Sie doch in Ihrem Leben einmal einen klaren Schnitt und gehen Sie mal klar die Entscheidung, dass Sie sagen, jawohl, ich nehme mein Leben aus der Hand Gottes jetzt an und ich nehme diesen Abend dieses Tages und den morgigen Tag als einen von Gott gegebenen Tag und jetzt kann ich das bejahen, mein Leben, meine Behinderung, meine Schwäche, mein Alter, meine Krankheit. Ich darf das aus der Hand Gottes nehmen und weiß, da steht ein Ziel Gottes dahinter. Das ist das Dritte. Da steht ein Ziel Gottes dahinter. Welches Ziel hat denn Gott? Wir Menschen machen ja manchmal tolle Zukunftspläne. Wer hat dann noch nicht geträumt? Früher, als wir klein waren, da wollten wir Pilot werden bei der Lufthansa oder Lokomotivführer. Und dann hatten sich die Lebensziele ein wenig geändert. Das sind junge Paare, die stehen hier hin und ach, die haben wunderbare Pläne, wie das wird mit dem Hausstand, einmal mit der Familie. Und nach ein paar Jahren zerbricht ihr Eheglück im Hass, in der Bitterkeit. Das sind Menschen, die haben Pläne, was sie alles schaffen und wirken wollen. Dann setzt man sie vor die Türe und braucht sie nicht mehr beim Arbeitsprozess. Das sind junge Leute, die planen in der Schule, vielleicht gelingt ihnen mal der große Wurf, Preisträger zu sein, und dann wird ihnen ein Parkschein ausgestellt. Und dann kommt die Frage, was ist mit meinen Zielen los? Es ist ja so interessant, dass meine Ziele gar nicht wichtig sind. Die Ziele, die ich mir setze. Welches Ziel hat Gott für Sie? Die meisten haben ein Missverständnis und meinen, wenn Gott mein Leben plant, dann ist er für allen Unsinn meines Lebens verantwortlich. Das ist nicht richtig. Für den meisten Unsinn sind Sie verantwortlich. Den haben Sie sich selber eingebrockt. Und das ist höchste Zeit, dass Sie umkehren. Und dass Sie die unguten Wege verlassen und sich von Gott führen lassen. In seinen Ordnungen. Aber Gott hat ein Ziel für Sie, ein ganz großes Ziel für Ihr Leben. Und wenn er Sie geschaffen hat, wenn er Sie wunderbar gemacht hat, dann hat er ein Ziel. Was ist das? Er schuf den Menschen ihm zum Bilde. Ja, hat Gott dann nur so eine Puppe gemacht, so ein Spielzeug? Ist ja was ganz anderes gemeint, zum Ebenbild Gottes. Wie soll mein Leben Gottes Größe und Heiligkeit widerstrahlen? Ist uns irgendwo zu groß. Und es wäre albern und doof, wir würden die Gott-Ebenbildlichkeit suchen an unserer Schuhgröße oder an unserem Gesicht oder wo ist das Ebenbild Gottes? Nein, dass wir lieben können, wie Gott liebt. Dass wir ein Erbarmen haben, wie Gott Erbarmen hat. Es ist ja nicht so, dass wir menschlich von Gott reden, sondern dass wir göttlich vom Menschen reden. Wenn wir diese großen Worte gebrauchen, dass Gott liebt, dass Gott treu ist, dass Gott barmherzig ist, dass wir ins Bild Gottes hineinwachsen sollen, wie können wir denn das meinen? Da geht es nicht bloß darum, dass einer mal eine gute Tat tut. Da wird es uns groß, dass dieses Bild Jesus realisiert hat. Gott zum Bilde. Er wurde gehorsam. Und das ist das erfüllte Leben. Sie können alle großen Lebensziele jetzt einmal vor Ihr Auge nochmal passieren lassen. Und ich bestreite Ihnen, dass Sie Ihnen großes Leben bringen. Das, was Jesus uns groß macht, ist Gehorsam für den Vater. Alles unter seinem Ja. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei Ihnen ist. Ist das auch bei Ihnen die Angst? Dann wird mir das Leben genommen. Dann muss ich jetzt von einer lieb gewordenen Sünde, zu der Gott Nein sagt, Abschied nehmen. Ich möchte Ihnen sagen, dass all die Dinge dieses Lebens, all das, was Sie genießen können, woran Sie sich freuen, wird erst schön unter dem Ja Gottes, wenn Sie es wirklich mit Danksagung aus der Hand Gottes nehmen können. Ihr Leben ist kein Zufallsprodukt, sondern Sie dürfen heute von hier weggehen und sagen, da führt mich Gott in die Weite. Und ich bin gespannt, wohin er mich führt. Ich freue mich, dass so viele junge Leute da sind. Macht das für euer Leben fest, dass ihr sagt, ich will mit dir, Gott, in diese Welt hinein. Und ich will alles aus deiner Hand nehmen. Ich will die Fülle des Lebens haben mit dir und von dir. Und machen Sie das doch so fest, dass Sie sagen, ja, ich will das Leben bei Gott. Wo soll ich es denn sonst noch nehmen? Wo soll ich es denn sonst noch finden als bei ihm? Und jetzt hören wir nochmal den Jugendchor. noch sagen, dass wir vom Jugendchor so eine Platte haben, wo zwei Lieder auf dieser Platte von ihm gesungen sind, Philharmonie, die drüben am Büchertisch zu haben ist. Wir legen heute Abend kein Opfer ein. Gehen Sie bitte an den Büchsen so vorbei, weil wir diese Abende so machen wollen, dass wir einfach das Angebot Gottes hören wollen und das nehmen. Und darum wollen wir am Schluss dieses Abends noch einmal Gott bitten, dass er uns das gebe. Lieber Herr, diese Geborgenheit suchen wir und doch immer wieder nur bei Dingen und nicht bei dir. Herr, vergib uns unser Weglaufen von dir, unser Misstrauen dir gegenüber. Es ist Sünde und das tut uns leid. Jetzt zeig uns, wie du uns auch in manchen schweren Lebensumständen die ganze Fülle des Lebens geben willst. Wir wollen uns auch an diesem Abend einfach bei dir einstellen und zu dir kommen und dir danken, dass du zu uns allen redest, dass du keinen hinausstößt und dass du uns deinen Segen geben willst. Amen. Und diesen Abend abschließen mit diesem Segenslied, das der Chor noch singt und Ihnen dann einen guten Abend wünschen.